Deutschlandfunk Doku-Serien.
Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt hat der Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke begonnen. Angeklagt sind der Rechtsextremist.
Ausschlaggebend für diese Tat war ein von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit getragenes Tat.
Er soll zudem 2016 einen irakischen Flüchtling mit einem Messer schwer.
Ungeklärt ist bisher, ob es weitere Mitwisser gegeben hat.
Die Familie ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Tat gemeint.
Immer noch viele Fragen, ungeklärt. Ein oder zwei Täter, es ist noch nicht vorbei.
Kurz vor Weihnachten. Es ist der 22. Dezember 2020. Die Corona-Pandemie ist in vollem Gange. Und ich stehe mal wieder in der Schlange vor Gerichtsgebäude C des Frankfurter Oberlandesgerichts und warte. Warte darauf, dass die Tür aufgeht. Warte darauf, endlich Gewissheit zu haben, wie der Prozess ausgeht. Gerade habe ich mich am Telefon mit meiner Schwester gestritten. Sie kann nicht verstehen, warum ich nicht, wie abgemacht, heute schon nach Berlin fahre und ihr bei den Weihnachtsvorbereitungen helfe. Es ist das erste Fest mit meiner kleinen Nichte. Aber ich kann nicht. Heute will ich hier sein. Denn heute beginnen die Plädoyers. Am 1. Juni 2019 ist der CDU-Politiker Walter Lübcke auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen worden. Der erste rechtsextrem motivierte Mord an einem Politiker seit dem Ende der NS-Zeit. Und der erste von rechtsextrem verübte Mord an einem Politiker im demokratisch verfassten Deutschland seit 100 Jahren. Außerdem geht es um einen Messerangriff auf den irakischen Geflüchteten Ahmed I. im Januar 2016 und die Frage, ob hinter beiden Fällen derselbe Täter steckt, Stefan E. In den letzten Verhandlungstagen hatte sich noch einmal alles darauf konzentriert. War Stefan E. alleine auf der Terrasse des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke? Reichen die Indizien aus, um ihm auch den rassistischen Messerangriff auf Ahmed I. nachweisen zu können? Und was hat der Mitangeklagte Markus H. mit all dem zu tun? Heute, da der Prozess in die Schlussphase einbiegt, ist die Pressetribüne voll. Tagesschau, Heute-Journal, fast alle großen Zeitungen haben ihre VertreterInnen geschickt. Aber der Zuschauerraum um mich herum ist seltsam leer. Die meisten sind wohl schon im Weihnachtsmodus. Kurz kommt mir in den Kopf, was Gerhard Wiese über den Auftakt des Frankfurter Auschwitz-Prozesses 1963 erzählt hat. Gerhard Wiese, der mit 36 Jahren als Staatsanwalt beim Prozess gegen die NS-Verbrecher dabei war und der inzwischen ein Freund von mir geworden ist. Auch er kennt diese komische Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, wenn Weihnachtsstimmung auf Gerichtsprozess trifft.
Weihnachtsmarktmusik und die entsprechenden Düfte der gebratenen Köstlichkeiten, alles war greifbar nah. Ja, man ist noch nicht wieder ganz in der Wirklichkeit zurück und sieht dann das brodelnde Leben vor sich. Ist schon zunächst etwas irritierend, ja. Aber so war nun mal die Situation und ja.
Aber dann kommen die RichterInnen herein. Alle setzen sich und die Außenwelt ist für den Moment vergessen. Der Staatsanwalt tritt ans Mikrofon. Stefan E. ist schuldig des Mordes an Dr. Walter Lübcke und schuldig des versuchten Mordes an Ahmed I. Kein meiner Ansicht nach. Kein möglicherweise. Nein, 6 Stunden lang schafft Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer scheinbar Tatsachen, zählt Indizien auf, zieht daraus die für ihn logischen Schlüsse. Für diese 6 Stunden wird das von ihm Beschriebene zur Realität. Als er fertig ist, muss ich mir erst wieder in Erinnerung rufen, es ist nur eine mögliche Version der Geschehnisse. In dieser Version ist der Mitangeklagte Markus H. schuldig der psychischen Beihilfe zum Mord und des unerlaubten Waffenbesitzes. In dieser Version hat Stefan E. nicht nur Walter Lübcke ermordet, sondern 2016 auch den aus dem Irak geflüchteten Ahmed I. von hinten heimtückisch mit einem Messer angegriffen. Aus rassistischen Motiven. Übrigens, falls ihr euch wundert, wir haben uns dazu entschlossen, nicht den gesamten Namen des Hauptangeklagten zu nennen. Auch wenn er schon häufig in der Presse genannt wurde, wollen wir dem Täter nicht mehr Aufmerksamkeit geben, als unbedingt nötig, um diese Geschichte zu erzählen. Aber zurück zum Prozess. Bundesanwalt Kilmer macht in seinem Plädoyer noch etwas. Er setzt die mutmaßlichen Taten der Angeklagten und ihre ideologischen Beweggründe in einen historischen Kontext. Er beginnt mit der Ermordung des deutschen Außenministers Walter Rathenau 1922 durch rechte Milizen, geht auf die von Heinrich Himmler gegründeten Werwolf-Kommandos ein, kleine Gruppen fanatischer NS-AnhängerInnen, die in den letzten Kriegstagen 1945 Anschläge gegen die Alliierten und sogenannten Feinde des Vaterlandes ausführten, weil sie nicht wahrhaben wollten, dass der Krieg verloren ist. Der Staatsanwalt spricht über das Attentat auf den linken Studentenführer Rudi Dutschke in den 60er Jahren durch einen Neonazi, zieht Verbindungslinien zum Mord am Rabbiner Shlomo Levin und seiner Partnerin Frieda Pöschke 1980 durch Mitglieder der rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann, geht auf den NSU ein, auf die Anschläge der letzten Jahre von Uteja, Christchurch, Halle und Hanau, verweist auf die Parallelen zum rechtsextrem motivierten Attentat auf Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, das sich 2015 ereignete, wenige Tage nach Lübkes Rede bei der Bürgerversammlung in Lohfelden. So macht Dieter Kilmer deutlich, die hier im Prozess angeklagten Taten geschehen nicht im luftleeren Raum. Es gibt ideologische Verbindungslinien der mutmaßlichen TäterInnen, die sich Jahrzehnte und Jahrhunderte lang durch die Geschichte ziehen. Angefeuert durch den alten Ruf, weg mit den Volksverrätern. Volksverräter, das sind die anderen. Geflüchtete, demokratische PolitikerInnen, jüdische oder migrantisch gelesene Personen und im Zweifel wir alle, die wir nicht die Weltsicht der rechtsextremen MörderInnen teilen. In den Worten des Staatsanwalts:
Aus unserer Sicht, das habe ich eingangs deutlich machen wollen, hat diese Tat eben tatsächlich verschiedene Dimensionen. Es ist die historische Dimension, die ich aufzuzeigen versucht habe, insoweit, als dass eben der letzte rechtsextremistische Mord an einem Politiker im demokratisch verfassten Deutschland 1922 in Form von Walter Rathenau entsprechend geschah. Daneben gibt es noch die gesellschaftliche Dimension vor dem Hintergrund, dass Dr. Walter Lübcke für die Werte, die er entsprechend vertreten hat, für eine offene Gesellschaft, für diese Werte eben genau getötet worden ist. Und die besondere politische Dimension, weil er auch stellvertretend für die deutsche Asyl- und Flüchtlingspolitik in das Fadenkreuz sozusagen der Angeklagten hier fiel und deswegen getötet worden ist.
Einige Wochen später ist die Verteidigung an der Reihe. Es ist inzwischen Ende Januar 2021. Nach den Schlussvorträgen der Nebenklagevertreter und der Anwälte von Stefan E. bleibt vor der Urteilsverkündung nur noch das Plädoyer des Mitangeklagten Markus H. Den Anfang macht sein Anwalt Björn Clemens. Sein Mandant sei unschuldig, das Verfahren gegen ihn politisch motiviert. Der Staat sei nicht, wie von der Nebenklage behauptet, auf dem rechten Auge blind, sondern solle sich endlich mal mit der linksextremen Gefahr beschäftigen. Seine Kollegin Nicole Schneiders geht noch weiter. Sie spricht vom angeblichen Bevölkerungsaustausch Deutschlands, vom Volkstod, von Völkermord. Es wird unruhig im Zuschauerraum. Müssten die RichterInnen nicht eigentlich einschreiten? Zum ersten Mal möchte ich irgendwas rufen, protestieren, irgendein Zeichen setzen. Aber ich bleibe einfach stumm sitzen. Und in meiner Erinnerung hallt noch lange ein Satz nach, den die Verteidigung in Richtung der Anklage gerufen hat. Warum die Bundesanwaltschaft, wenn sie schon auf die Parallele zwischen der Ermordung Walter Lübkes und der Ermordung Walter Rathenaus hinweise, nicht gleich miterwähne, dass einer der Attentäter des jüdischen Politikers Rathenau selbst Jude gewesen sei. Rechtsextreme vor Gericht. Prozessbeobachtungen aus Saal 165c. Von mir, Marie Schwesinger. Folge 2. Verbindungslinien. Berlin-Grunewald. 24. Juni 1922. Ein Samstag. Um 10.45 Uhr setzt sich Reichsaußenminister Walter Rathenau in sein Auto und bittet seinen Fahrer, ihn ins Ministerium zu bringen. Es ist ein regnerischer Tag, aber er entscheidet sich dafür, das Verdeck des Autos offen zu lassen. Er möchte auf der Fahrt eine Zigarre rauchen. Eigentlich wäre er zu diesem Zeitpunkt längst im Ministerium oder bei der anstehenden Diskussion im Reichstag. Eigentlich hätte er spätestens gegen 10.30 Uhr sein Haus verlassen müssen. Eigentlich hätten sich die Akteure des heutigen Tages verpassen müssen. Aber der gestrige Abend ist spät geworden. Erst eine anstrengende Debatte im Reichstag, dann ein Abendessen mit dem amerikanischen Botschafter, gefolgt von einer bis in die Nacht dauernden Verhandlung mit einem Industriemagnaten über mögliche Kohlelieferungen an die Alliierten. Kurz gesagt, Außenminister Rathenau ist am heutigen Samstag, den 24. Juni 1922, spät dran. Weder er noch sein Fahrer bemerken den Wagen, der hinter ihnen auf die Königsallee einbiegt. Das Verdeck ist offen. Im Inneren drei junge Männer in Ledermänteln. Auf Höhe der Erdener Straße krümmt sich die Königsallee in eine weite S-Kurve. Hier beschleunigt der hintere Wagen, holt auf, fährt parallel zum Auto des Ministers. Rathenaus Fahrer will Platz machen, bremst ab. Da steht einer der Männer im fahrenden Wagen auf, eine Maschinenpistole im Anschlag. 9-mal feuert er auf den Minister. 5 Schüsse treffen Walter Rathenau. In Rücken, Brust, Hals und Unterkiefer. Ein zweiter Mann schleudert eine Handgranate in das Innere des Autos. Die Granate explodiert, zerfetzt Rathenaus Fuß, seine Hände. Der Fahrer von Rathenaus Wagen, wie durch ein Wunder unverletzt geblieben, hält an, ruft um Hilfe, dreht den Wagen, will zurückfahren, will von Rathenaus Villa aus einen Arzt rufen, doch jede Hilfe kommt zu spät. Walter Rathenau stirbt noch im Auto. Es ist kurz nach 11 Uhr vormittags. Die Nachricht von der Ermordung des liberalen jüdischen Außenministers versetzt das politische Berlin in unglaublichen Aufruhr. Ein Generalstreik wird ausgerufen. Fast 1 Million Menschen folgen dem Trauerzug durch die Straßen der Hauptstadt. Quer durch fast alle politischen Lager wird ein Republikschutzgesetz beschlossen, das demokratiefeindliche Organisationen unter Strafe stellt. Und im Reichstag ruft Reichskanzler Wirth in Richtung der nationalistischen Parteien:
Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Da steht der Feind, und darüber ist kein Zweifel. Dieser Feind steht rechts.
Heute, über 100 Jahre später, kommt mir diese Situation seltsam bekannt vor. Und ich frage mich, was tun, wenn politische Akteure anfangen, demokratische Grundwerte in Frage zu stellen? Welche Instrumentarien hat der Staat, um sich gegen antidemokratische Angriffe zu schützen? Seit der Ermordung Walter Lübkes 2019 und befeuert durch die aktuellen Berichte des Recherchekollektivs Korrektiv über das Treffen von AfD-PolitikerInnen und VertreterInnen der radikalen Rechten in Potsdam, hat die Debatte über das Verbot rechtsextremer Parteien in Deutschland wieder an Fahrt aufgenommen. Während die einen fordern, rechtsextreme PolitikerInnen nicht länger mit Steuergeldern zu finanzieren, fordern die anderen gleich ein Parteiverbotsverfahren gegen die in Teilen gesichert rechtsextreme AfD. Das ist laut Grundgesetz theoretisch möglich, ist aber mit hohen Hürden verbunden. Denn es muss zweifelsfrei nachgewiesen sein, dass die in Frage stehende Partei die freiheitliche demokratische Grundordnung planvoll zu beeinträchtigen oder zu beseitigen versucht. Am 3. Oktober 1922 jedenfalls wird am neu geschaffenen Staatsgerichtshof in Leipzig der Prozess gegen die mutmaßlichen Rathenau-Mörder eröffnet. Und nicht nur die 3 Männer aus dem Tatwagen stehen im Fokus. Insgesamt 13 Männer sitzen auf der Anklagebank. 13 Helfer und Helfershelfer. Personen, die die mutmaßlichen Täter unterstützt haben. Bei der Planung, der Auskundschaftung des Tatorts, der Beschaffung von Waffen, Munition und Tatwagen. Die beiden Haupttäter sind nicht darunter. Nach 3-wöchiger Flucht ist der eine, Erwin Kern, im Schusswechsel von der Polizei getötet worden. Der andere, Hermann Fischer, hatte sich daraufhin selbst erschossen. Dafür aber sitzt Ernst von Salomon auf der Anklagebank, der Walter Rathenau in Vorbereitung auf den Mord ausgekundschaftet hatte und der mit Erwin Kern zusammen bei Rathenaus Rede im Frankfurter Volksbildungsheim anwesend war. Ernst von Salomon ist in der Rothschildallee aufgewachsen, wenige Häuser von meiner ersten Wohnung in Frankfurt entfernt, und war Mitglied einer antidemokratischen Freiwilligenmiliz, die die Weimarer Republik abschaffen wollte. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist er zu einem gefeierten Romanautor aufgestiegen und hat in seiner Autobiografie beschrieben, wie er mit Erwin Kern die Rede von Rathenau im Volksbildungsheim verfolgt hat. Nur eins war von Salomon nicht: Jude. Auch wenn das ein Anwalt 100 Jahre später in einem Frankfurter Gerichtssaal behaupten wird. Ein Jude, der bei der Ermordung des jüdischen Außenministers geholfen hat. War der Anwalt zu faul zu recherchieren? Oder dachte er, dass es niemandem auffallen würde, dass von Salomon auf ein verarmtes französisches Adelsgeschlecht verweist und eben nicht auf eine jüdische Herkunft? Obwohl im Rathenau-Prozess auch die Helfer vor Gericht stehen, konzentriert sich die Anklage auf die den Angeklagten vorgeworfenen Taten, nicht auf die Hintergründe der Tat. Nicht auf die Frage, ob ein Auftragsmord vorliegen könnte. Und auch nicht auf die Frage, wie sich die 13 Angeklagten, die aus allen Teilen Deutschlands angereist waren, zufällig zur selben Zeit in Berlin treffen konnten. Eine Anklageschrift gegen 13 Einzeltäter also. Die Anklage am Staatsgerichtshof in Leipzig 1922 lautet auf Mittäterschaft, Beihilfe zum Mord und Nichtanzeige eines drohenden Verbrechens. Nicht auf Geheimbündelei oder Hochverrat. Ich treffe den Historiker Martin Sabro. Er hat viele Jahre das Leibniz-Zentrum für zeithistorische Fragen in Potsdam geleitet. Das Attentat auf Walter Rathenau ist einer seiner Forschungsschwerpunkte. Ihn frage ich, von welchem Tatmotiv Oberreichsanwalt Ludwig Ebermeier im Mordfall Rathenau ausging und was wohl die tatsächlichen Motive der Täter waren.
In seiner Anklageschrift ist er von einem Geheimbund ausgegangen, hat das im Prozess zurückgenommen und hat in seinem Plädoyer, und dem folgte das Gericht, nur über Einzeltäter verhandelt und sein Gewissen damit beruhigt, dass die Frage der Geheimbündelei einem eigenen Prozess gegen dann noch sehr viel mehr Angeklagte oder Beschuldigte zunächst geführt werden würde. Und damit ist von vornherein die Gesamtsituation verfehlt. Es beginnt schon mit dem Mordmotiv. Es ging gar nicht um Rathenau. Es ging um den größtmöglichen Effekt auf die deutsche Bevölkerung. Im Grunde sollte ein Bürgerkrieg entstehen, entweder von innen heraus über Attentate oder von außen her mit Hilfe der Freikorps, die in Polen gegen oder in den Abtretungsgebieten gegen Polen gekämpft haben und dann zurückkamen, um die Reichsregierung abzusetzen. Das war der eigentliche Plan und den konnte die Anklage nicht aufdecken.
Da ist sie wieder, die Botschaftstat. Laut Sabro wurde Walter Rathenau nicht nur ermordet, weil er Walter Rathenau war und den Tätern ein Dorn im Auge, sondern weil er für eine größere Gesellschaftsidee stand, die Demokratie. Ich durchforste alte Zeitungsartikel und stoße auf den österreichischen Schriftsteller Josef Roth. Der Romanautor und Journalist hat vor 100 Jahren Prozesse gegen rechte Straftäter beobachtet. Am 5. Oktober 1922 schreibt er in der Neuen Berliner Zeitung:
Der örtliche und sachliche Mittelpunkt des zweiten Prozesstages war die Mordwaffe, mit der Rathenau erschossen wurde. Jene Maschinenpistole, fürchterliche Erfindung unseres Jahrhunderts, die genauso schnell schießt wie ein Maschinengewehr und die jetzt, in ein Corpus Delicti verwandelt, geradezu harmlos auf dem Tisch vor den Richtern liegt. Mit gleichgültiger Miene blicken die Angeklagten auf die Waffe, als wäre sie ein nebensächliches Küchengerät und nicht jenes Instrument, mit dem sie angeblich die Befreiung der Nation vollführen wollten. Gleichgültig erörtert Techo die Schnelligkeit dieser Waffe wie ein Sachverständiger im Schießfach und um den Mund des Herrn Kapitänsleutnants Tillissen liegt ein Lächeln der Verachtung für alle jene Menschen im Saal, die so gar keine Ahnung haben von Waffen und Heldentaten.
Als ich das lese, muss ich an einen Moment im Lübcke-Achmed-I-Prozess denken. Ein Waffensachverständiger des Hessischen Landeskriminalamts ist geladen. Es geht um eine Waffe, die beim Mitangeklagten Markus H. gefunden wurde. Zuerst befragt der Vorsitzende Richter den Sachverständigen, dann ist die Staatsanwaltschaft an der Reihe. Dann höre ich eine dritte Stimme, die anfängt, detaillierte Fragen zur Waffe zu stellen. Ich brauche ein paar Minuten, um zu begreifen, dass es Markus H. ist, der spricht. Markus H., der fast im gesamten Prozess geschwiegen hat. Er bricht sein Schweigen, um dem Sachverständigen und allen Zuschauenden zu beweisen, wie gut er sich mit Waffen auskennt. Dabei hatten seine VerteidigerInnen versucht, ihn als Laien in Waffenfragen darzustellen. Und auch was Josef Roth dann schreibt, kommt mir bekannt vor.
Merkwürdig, dass die Sachverständigkeit des Mörders sofort aufhört, wenn das Thema politisch wird. Da vernimmt man, dass er überzeugt war von Rathenaus Zugehörigkeit zu den 300 Weisen von Zion, vom schleichenden Bolschewismus und von der Schädlichkeit des Judentums. Von den zahlreichen Schriftenraten aus hat er zwar nichts gelesen, weil ihn die Schießwissenschaft mehr interessierte, aber nicht einmal seine totale Unwissenheit zuzugeben, ist er mutig genug. Wozu lesen? Wozu sich überzeugen? Lieber gleich morden, was leichter ist. Diese Menschen lieben das Nationale und meinen das Schießgewehr. Sie arbeiten für die nationale Sache und meinen die Vorbereitung zum Mord.
Der Verteidiger des Hauptangeklagten Stefan E. hatte es in seinem Plädoyer mit einer sehr ähnlichen Argumentation versucht. Sein Mandant habe Walter Lübcke nicht aus niedrigen Beweggründen getötet, also aus Hass, Habgier, Eifersucht oder Rassismus, sondern aus Liebe zum Vaterland, für die nationale Sache also, wie Josef Roth schreibt. Damit sei die Tat angeblich nicht als Mord, sondern als Totschlag einzuordnen. Eine absurde Argumentation. Aber in den frühen Gerichtsprozessen der Weimarer Republik hatten Anwälte mit dieser Strategie oft Erfolg. Die oft noch kaisertreuen Richter und Geschworenen stellten sich häufig auf die Seite der nationalistischen Attentäter, statt ihre Taten zu verurteilen. Das ist im Leipziger Rathenau-Prozess anders, erklärt mir der Historiker Martin Sabro.
Es ist ein republikanischer Gerichtshof, sodass er am Anfang auch stark damit beginnt, sich gegen diese rechte Herausforderung zu wehren. Und da wurde dann auch tatsächlich in aller Strenge geahndet, aber nur auf der Ebene der persönlichen Schuld, der persönlichen Verfehlung. Wobei bei dem Fahrer des Mordwagens, der dritte Attentäter eigentlich, Ernst Werner Techo, das Todesurteil im Raum stand. Und es wurde wohl vermieden, unter anderem, weil die Mutter des Ermordeten, Mathilde Rathenau, mit einem flehentlichen Brief sich dafür einsetzte, den Mordbeteiligten nicht zum Tode zu verurteilen. Das hat das Gericht wohl auch überzeugt, ihn nur wegen Beihilfe zu 15 Jahren zu verurteilen. Und natürlich hat er die auch gar nicht alle absitzen müssen. Es ist ein wichtiger Punkt, dass im Rathenau-Mordprozess selbst mit einer juristischen Strenge gegen rechts vorgegangen wird, wie sonst nicht. Das lässt sich aber auch aus nicht rein juristischen Gründen erklären, sondern aus der Erregtheit einer Öffentlichkeit, die zum letzten Mal eigentlich so etwas wie das demokratische Aufbegehren einer Mehrheit in der Weimarer Zeit andeutet.
10 der 13 Angeklagten werden verurteilt. Die Strafen liegen zwischen wenigen Monaten und 15 Jahren Haft. Doch die meisten Verurteilten kommen bereits 3 Jahre später durch einen Amnestieerlass von Reichspräsident Hindenburg wieder auf freien Fuß. Derselbe Paul von Hindenburg übrigens, der Walter Rathenau im Reichstag als Verräter und Novemberverbrecher dargestellt hatte. Knapp 100 Jahre später. Am 28. Januar 2021 stehe ich seit 4 Stunden in der Schlange vor Gerichtsgebäude C. Seit 3 Stunden regnet es. Immer mal wieder ist Schnee dabei. Es ist 8 Uhr morgens, langsam wird es hell. Und zum bestimmt 100. Mal frage ich mich, warum ich mir das überhaupt antue. Alles ist nass. Auch die Decke, die ich mir mitgebracht habe, um beim Warten nicht allzu doll zu frieren. Aber ich bleibe in der Schlange stehen. Denn ich will heute live dabei sein. Bei der Urteilsverkündung im Prozess um den Mord an Walter Lübcke und den Angriff auf Ahmed I. Es wird immer voller. JournalistInnen, PolizistInnen und ZuschauerInnen haben sich versammelt. SchülerInnen halten ein Banner. Demokratische Werte sind unsterblich, steht da drauf. Darunter das Logo der Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen. Plötzlich kommt Bewegung in die Menschenmenge. Die beiden Söhne von Walter Lübcke sind gerade aus einem Seiteneingang gekommen, gehen auf die SchülerInnengruppe zu.
Hallo Fächer, danke, dass ihr da seid. Das gibt uns sehr viel Kraft, uns heißt das Herz. Und das unterstützt uns sehr, vielen Dank.
Christoph und Jan-Hendrik Lübcke lächeln, aber man sieht ihnen die Anspannung an. Die Urteilsverkündung kurze Zeit später ist merkwürdig schlicht. Ich sitze in der 5. Reihe, sehe, wie die RichterInnen hereinkommen. Wir stehen auf, bleiben stehen. Dann das Urteil. Keine Überraschung, aber trotzdem spüre ich Ernüchterung. Der Hauptangeklagte Stefan E. wird für den Mord an Walter Lübcke zu lebenslanger Haft verurteilt. Vom Vorwurf des versuchten Mordes an Ahmed I. sprechen ihn die RichterInnen wegen Mangels an Beweisen frei. Der Mitangeklagte Markus H. wird vom Vorwurf der psychischen Beihilfe zum Mord freigesprochen. Nur eine Bewährungsstrafe für unerlaubten Waffenbesitz bleibt von der Anklage gegen ihn übrig. Dem Urteil schickt der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel einige Worte voraus. Ein Freispruch erfolge nicht immer, weil man von der Unschuld der Angeklagten überzeugt sei, sagt er. Vielmehr bestünden Zweifel an deren Schuld.
Das Urteil ist gesprochen in einem historischen Prozess. Der Mörder von Walter Lübcke hat die Höchststrafe bekommen, lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld.
Der Rechtsstaat hat sich wehrhaft gezeigt, weil er mit dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln einen politischen Mord aufgeklärt und mit Nachdruck verfolgt hat. Es bleiben allerdings aus meiner Sicht noch Taten ungesühnt, für die wir auch entsprechend in die Revision zum Bundesgerichtshof gehen werden.
Warum wird nichts gemacht? Warum tut ihr nichts und verhandelt nichts, so wie es verhandelt werden muss?
Das Geschehen in der Nacht ist nicht vollständig festgestellt worden nach unserer tatsachenbasierten Überzeugung. Hier hätte es weitere Aufklärungsschritte bedurft.
Nachdem ich mir die Pressestatements des Staatsanwalts und der NebenklägerInnen angehört habe, mache ich mich auf den Weg zu meiner Kollegin Fabiola. Mit ihr habe ich seit Dezember den Prozess verfolgt, habe zur Weimarer Republik recherchiert. Als ich sie gefragt habe, ob sie sich mit mir morgens um 4 Uhr in die Schlange stellt, um auf jeden Fall einen Platz im Gerichtssaal zu bekommen, hat sie gelacht und mir einen Vogel gezeigt. Stattdessen wollte sie zur Kundgebung für Ahmed I. gehen.
Wenn man diesen Prozess so lange mitverfolgt, dann hat man immer das Gefühl, ja, das Urteil ist irgendwie der Endpunkt. Dieses Urteil ist dann die Definition der juristischen Wahrheit. Und das hat für uns einen sehr großen Raum eingenommen. Aber außerhalb dieses Gerichtsprozesses, auf diesem Platz, während der Kundgebung, hatte man eben genau da angesetzt, wo ein Gerichtsurteil limitiert ist, sozusagen. Also hat man da weitergemacht, wo dieses Gerichtsurteil eben einen zurückgelassen hat mit offenen Fragen.
Wie weitermachen nach dem Urteil? Die Geschädigten müssen damit leben, dass viele Fragen für immer ungeklärt bleiben und wahrscheinlich nicht alle Tatbeteiligten zur Rechenschaft gezogen wurden. Und ich frage mich, ist für mich hier Schluss? Oder soll ich, muss ich weitermachen? Auf meinem Handy lese ich in 20 Tabs gleichzeitig. Über den Prozess gegen den Halle-Attentäter, über den Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag in Hanau, zu Drohbriefen mit dem Absender NSU 2.0. Und dann sehe ich im Frühjahr 2021 eine Pressemitteilung des Frankfurter Oberlandesgerichts. In wenigen Wochen soll der Prozess gegen einen Bundeswehrsoldaten beginnen, dem vorgeworfen wird, das demokratische System stürzen zu wollen. Es geht um eine Waffe am Wiener Flughafen, eine syrische Tarnidentität, um ein rechtes Netzwerk, das sich über ganz Deutschland erstrecken soll. Und mir wird sofort klar, diesmal möchte ich von Anfang an dabei sein. Ich möchte sehen, wie die Justiz reagiert, wenn ein bewaffneter Staatsbediensteter droht, diese Waffen gegen den Staat und seine Angehörigen zu richten. Denn auch in diesem Fall lassen sich Ähnlichkeiten in der Geschichte finden. Schon ein Jahr vor Walter Rathenaus Tod 1922 gibt es einen tödlichen Angriff auf einen Politiker. Die Täter gehören der gleichen Gruppierung an wie später die Mörder von Rathenau. Das Netzwerk hat sich nicht nur die Verbreitung des nationalen Gedankens auf die Fahne geschrieben, sondern will gleich die demokratische Regierung des Landes stürzen. Ein Plan, der mir im Prozess um Franco A. und das Hannibal-Netzwerk wieder begegnen wird. Rechtsextreme vor Gericht. Prozessbeobachtungen aus Saal 165c. Von mir, Marie Schwesinger. Folge 2. Verbindungslinien. Es sprachen Hüseyin Michael Cirpici und David Formweg. Ton und Technik Hendrik Manuk und Oliver Dannert. Assistenz Levin Schwarzkopf. Regie Eva Soloch. Redaktion Anna Seibt. Besonderer Dank geht an Julia Just, Fabiola Eidloth und Frank Angermund. Produktion Deutschlandfunk 2024.